Hi. Wie soll ich das beschreiben? Das ist fünfte Liga. Hier gibt es eigentlich in dem Stadion keine Stadiondurchsage. Das macht gerade ein Fan. Der sagt die Spieler durch. Alle machen mit. Ja, und es ist ja auch ein besonderer Club. Denn hier spielt der Decano. Und das ist der älteste Club Spaniens. Recreativo Huelva spielt hier. Die haben aber kein Heimspiel. Ich bin hier in Tomares. Das ist ein Vorort von Sevilla. Hier im Estadio Municipal San Sebastian. Nein, wie gesagt, das ist bei Sevilla. Und hier spielt eben Recreativo. Habt ihr ja schon letztens gehört, Recre ist ja von der dritten abgestiegen in die fünfte Liga durch diese Ligareform. Aber dort jetzt schon vor zwei Wochen vorzeitig Meister geworden, aufgestiegen in die vierte Liga. Aber ein paar Spieltage sind hier noch. Aber das Spiel hat jetzt auch angefangen, auch mit der Durchsage des Fans hier im Stadion. Sehr witzig. Und hier spielt eben der älteste Club Spaniens. 1889 wurde Recreativo gegründet, waren ja auch schon mal im Pokalfinale. Und es ist, wie gesagt, kein Heimspiel, hier ist ein Auswärtsspiel, aber tolle Stimmung jetzt schon. Es ist ja sehr familiär, auch in Nuevo Colombino und Huelva selbst. Irgendwie einfacher Fußball, günstiger Fußball für Familien, viele junge Leute und eben auch sehr, sehr viele Auswärtsfans. Logisch, es ist nur 80 Kilometer entfernt. Und diese Stimmung muss ich euch auf jeden Fall mal mitbringen, weil es ist irgendwie immer kurios, wenn man Huelva sieht, auch wenn es heute um nicht mehr viel geht. Huelva oder Recre ist ja schon aufgestiegen. So klingt Fußball in Andalusien. Da hatte ich euch auch in der letzten Folge gar nicht gesagt, dass es das auch in Sanchez Pizjuan oft so irgendwie Flamenco-Elemente gab. Irgendwie vom Takt her, vom Sound her. Und hier Recre, wie gesagt, Traditionsverein. Natürlich gibt es hier überall Anhänger, aber dass hier so viele im blau-weißen Trikot erscheinen, ich natürlich auch, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Tolle Stimmung. Und wir haben gerade mal 5 Minuten gespielt. Vamos, Recre! Ihr hört hier die Schlussphase, die letzten Sekunden wahrscheinlich von diesem Spiel. Recre muss noch was tun. Siege! Geno! Ach du Scheiße! Hat er das Ding vergeben? Und Ende. Ei! Ich würde gerne applaudieren. Das ist ein Riesenspiel. Wo fange ich an? Also ihr habt ja schon gehört, Recre hat hier gespielt. Und die sind auch drückend überlegen in Halbzeit 1. Wirklich sensationelles Passspiel hinten raus. Toller Aufbau direkt gegen das Pressing des Gegners. Ich wollte fast sagen, das war ein Klassenunterschied. Man hat hier gemerkt, Traditionsverein gegen einen Club, den ich noch nie gehört habe. Tomares liegt 0-2 zurück zur Halbzeit, hochverdient. Aber dann, ja, das war eben der Schlusspfiff und es steht, Achtung, 3-2 für Tomares. Die haben ja noch gegen den Abstieg gekämpft und ich glaube, die sind jetzt irgendwie gerettet. Da kenne ich jetzt die Tabellensituation nicht, die waren Drittletzter, aber jetzt holen die noch die 3 Punkte. Was für eine Remontade, also hier nahe oder in Sevilla werden wir gerne mal 2 Tore Führung noch aufgeholt. Ich war ja letztens erst im Sanchez-Pizjuan mit Real Madrid, jetzt heute der Decano, ach Alex. Vielleicht ist es ein bisschen, falls sich jemand fragt, warum ich Recreativo mag, ja, es ist irgendwo normaler Fußball noch, günstig, hier sind viele Familien von den, weiß ich, Erwachsenen sind bestimmt 40% Frauen, ungelogen, das ist wirklich eine ganz andere, entspannte Atmosphäre, nicht dieses Disneyland, wie wir es aus vom Bernabeu, vom Camp Nou und so weiter kennen. Hat viele Gründe, Recre zu mögen, Traditionsverein, Heldesverein, bla bla bla, ja, aber irgendwie auch dieses Recre ist adept, der Club ist adept, vielleicht verbindet das irgendwie, vielleicht ist das irgendwie ein Grund, warum ich das so mag. Also hier noch die 2-0-Führung und dann noch zu verlieren. Aber es gibt die Applaus, es war der letzte Spieltag, Recre war sicher Meister, alles gut, nichts passiert. Es la mia. Tranquilo, da will jemand meine Jacke klauen. Also, Recre natürlich sicher Meister. Und jetzt hoffe ich auch, dass Tomares gesichert ist für so eine Aufholjagd noch. Spannende Schlussphase. Puh, da muss man mal durchatmen oder ich noch einen Schluck nehmen aus meinem 4 Euro Cuba Libre. Das Bierchen war auch 1,30, kann ich empfehlen hier. Das Stadio Municipal San Sebastian in Tomares bei Sevilla. Recre trotzdem Meister, aufgestiegen in die vierte Liga, da wo sie also mindestens hingehören natürlich. Hoffentlich geht es da weiter hoch, mindestens in die dritte Liga, eigentlich auch zweite Liga. Hui! Jetzt haben wir noch ein bisschen was zu bereden, vielleicht mit Alex. Mal gucken, was der so sagt zu meinem Ausflug hier in die fünfte Liga mit dem Decano, dem ältesten Club Spaniens. Ab nach Nürnberg!
Buenas noches aus Huelva, nee, Sevilla, nee, Madrid? Nee, oder? Ich weiß es nicht, fragen wir ihn doch mal selbst. Hallo Nils Kern, wo bist du denn?
Aller guten Dinge sind drei, ich habe mich mittlerweile aus Andalusien verabschiedet. Jetzt bin ich zurück zu Hause, zurück in Madrid. Frisch angekommen, noch hier Pressekonferenz abgeschrubbt, Training von Real Madrid. Ist ja am Dienstag großes Programm gegen Man City, aber Tiki-Taka kriegen wir dann noch mit rein. Und ich habe mir gedacht, ich pack auch noch Recreativo mit rein, denn wir hatten am Wochenende ja nur zwei Spiele eigentlich, also zwei richtige Spiele, und es kommen ja jetzt auch nur zwei Spiele mit spanischer Beteiligung, also da dachte ich mir, gibt's noch mal ein bisschen Farbe von Recreativo, und naja, du weißt ja, Recre ist adept, die haben verloren, der Club ist adept, das war auch nichts, und irgendwie war es auch wieder ein bisschen deppig unterwegs, oder?
Ja, das stimmt allerdings, aber du warst also in Huelva und in Sevilla am Wochenende, das ist korrekt, ne? Weil ja, wir Hörer müssen ja den Überblick behalten, genau, wo du da rumcruist, beides ist in Andalusien, ich glaube nur eine Stunde entfernt oder so, ne? Genau, plus minus, so was, ja. Deswegen kannst du die Kilometer machen und dann heute in aller Ruhe mit dem Renfe-Zug nach Madrid gefahren.
So genau, ist es, die 2,5 Stunden von Sevilla. Das geht ja ziemlich fix. Kurzer Stopp in Cordoba, ansonsten ist ja da.
Kurze Frage aus Neugierde, was kostet so ein Ticket, Zugticket?
Wir haben jetzt zu dritt quasi, also mit zwei Sitzplätzen haben wir, was haben wir da gezahlt? 140, das ist okay, geht schon auch mal günstiger.
Das ist teuer, würde ich sagen, für was, 3 Stunden Fahrt oder
ja,
was ist das?
2,5 ist halt der Superschnellzug, normal kannst du auch mal mit der normalen Bahn irgendwie nur 4 Stunden fahren oder so. Ist ja die Bahn, die extra superschnelle Bahnstrecke haben sie ja für die Expo in Sevilla gebaut, seitdem ist hier so der teurere Zug, aber ist auch irgendwie immer voll, sowohl als wir nach Huelva gefahren sind vor ein, zwei Wochen, auch jetzt zurück von Sevilla aus, aber es passt schon dafür, viel Komfort, sicher, du hast einen festen Sitzplatz, ohne dass du eine extra Sitzplatz, wie sagt man, Nummer dazu buchen musst.
Reservierung.
Also, da ist alles.
Ja, aber trotzdem, wenn ich jetzt hier von Nürnberg nach München oder Nürnberg nach Frankfurt mit dem ICE fahre, wenn ich vor drei Wochen vorher buche, ja, kriege ich das auch für 30, 40, 50 Euro. Ja. Ne? Also so teuer, dass es dann dreistellig wird, ist ja in Deutschland eher dann, wenn du so kurzfristig buchst. Aber genau das war bei dir wahrscheinlich der Fall, ne?
Ja, sicherlich. 4 Wochen auch, aber es ging schon zu zweit irgendwie und dann auch mit Kinderwagen allem. Aber naja. Ich bin auf jeden Fall, hab's geschafft, bin zurück in Madrid. Ja, Real spielt morgen in Manchester. Oder wenn ihr die Folge anhört, ist es schon heute Dienstag. Aber wir haben Montagabend, wir nehmen hier noch auf. Denn es gibt ja viel zu besprechen. Pokalfinale, ich war in Sevilla. Ihr habt bestimmt viele, viele, viele tolle Stories und Tweets gesehen aus Sevilla eben. Tiki-Taka vor Ort, Tiki-Taka aber nicht im Stadion. Da gab's ja auch ein kleines Video zu. Dann natürlich das Nachholspiel zwischen Barca und Rayo Vallecano. Und dann müssen wir auch noch ein bisschen schauen, was so die Champions League diesmal bereithält für die Spanier, Real Madrid und Villarreal natürlich im Einsatz. Das wollen wir so nach und nach durchgehen. Wir hatten ja schon unsere schöne Pokalfinal-Vorschau. Am Freitag war das dann. Und ja, hat doch alle Erwartungen erfüllt, oder Alex? War doch ein geiles Finale.
Ja, die Tipps waren vor allem richtig, ne? Verlängerung 1:1.
Ja.
Und Betis hat sich durchgesetzt. Und ich wurde verspottet von dir, weil ich gezögert habe mit dem Tipp. Aber warum habe ich gezögert? Ja, völlig zu Recht. Es ging ins Elfmeterschießen. So. Also es war ja im Endeffekt genauso eng, wie wir es beide erwartet hatten, genauso umkämpft, vor allem dramatisch. Gut, es gab jetzt nicht so viele gelbe Karten, da hätte ich mehr erwartet, aber es war halt einfach Drama. Ja. Valencia kann das ja in der, 90. ja auch gewinnen, ne? Bei dem einen Konter, wo Bravo ihn, glaube ich, so mit dem Fuß hält.
Ja. Fast wie Iker Casillas gegen Robben 1:1.
Ja, genau, stimmt, ich erinnere mich, genau. Wo er sich eigentlich schon hinschmeißt, aber dann doch noch den Fuß so liegen lässt, oder? Genau, das war dramatisch, das hätte auch knapp anders ausgehen können. Und dann ganz ehrlich, wir kommen schon zum Sportlichen jetzt, ne?
Ja.
Dieser Elfmeter von Musa, wenn da ein 19-Jähriger, ich habe es glaube ich auch getweetet oder meinen Kumpels gesagt, wenn ein 19-Jähriger schon so komisch anläuft, also allein, dass er schon 19 ist und schießen muss, finde ich schon immer ein bisschen unglücklich. Siehe, EM bei England, ja, haben England, ja auch genau. Die beiden Youngster, auch 19, 18 oder wie die waren, ja beide, wie alt die waren, beide verschossen. Wenn er dann also nicht nur antreten muss, sondern auch noch so komisch anläuft, so, ich will jetzt nicht sagen arrogant, aber ne, zögerlich, und dann schießt er natürlich drüber. Ich war nicht verwundert, es hat leider gepasst.
Alex Troika, der alte Elfmeter-Psychologe, hat schon bei Benzema letztens hier was erkannt,
fehlt die Überzeugung. Aber, ja, weiß ich jetzt nicht, aber nee, es ist halt unglücklich, ne, dass immer da die Youngster ran müssen. Und dann, ja.
Die Sache ist halt bei Valencia, es ist halt auch eine ziemlich junge Truppe und auch was dann noch so eingewechselt wurde. Also du hast ein paar Erfahrene in der Mannschaft, aber es war klar, dass dann irgendwann auch die Jungen ran müssen. Da war ja Betis dann doch eine eher erfahrenere Mannschaft, irgendwie ein paar Jährchen älter im Schnitt. Das hat dann vielleicht auch irgendwo den Unterschied gemacht, aber ja, um weiter beim Sportlichen zu bleiben, summa summarum, Betis war war ein geiles Spiel, Action ging auch ganz gut hin und her, Kampf 19 zu 25 Fouls aus Betis Sicht, aber Betis dann vielleicht doch noch ein bisschen die klareren Chancen gehabt. Canales hat den Pfosten getroffen, Juanmi hatte auch noch so diesen Schuss da, Feke, glaube ich, auch so eine ziemliche mal frei vom Torhüter, so fast 100%ig.
Der war einfach schwach abgeschlossen, weil es nur mit seinem rechten Fuß war, nicht mit dem linken, aber trotzdem, er ist völlig frei und fällt dann beim Schießen hin, das ist ja immer ein absolutes Armutszeugnis. Ne? Also den darf er dann schon machen, das war ja auch so die 80. rum oder irgendwie sowas. Also eigentlich eine Big Chance auf den Win, aber ja. So ging es halt mal wieder länger wie in Spanien üblich. Wie war das? Das Spiel beginnt am Samstag und endet am Sonntag. Sowas gibt es halt nur in Spanien, wirklich. Und ist ja auch nichts Neues in der Copa. Das gibt es ja wirklich schon jahrelang, dass Spiele, warum auch immer, um 10 Uhr angepfiffen werden. Das ist ein spanisches Ding und vor allem ein andalusisches Ding, wurde mir gesagt. Wobei normalerweise kenne ich das eher aus dem Sommer, wo es ja dann die verrückten 40 Grad Temperaturen haben. Und dann,
so spät wie möglich.
Genau, so spät wie möglich, damit es da halbwegs abkühlt. Ja, die Ausrede hast du jetzt eigentlich im April nicht, oder? Wie viel Grad waren es? Wohl kaum mehr als 25.
Ich meine auch das Pokalfinale 2011 zwischen Real und Barca, da meine ich, habe ich auch nach Mitternacht gejubelt, als Ronaldo da in der Verlängerung, ich glaube, das war auch schon dann der nächste Tag, also schon kurios, dass man irgendwie hier das nicht an einem Tag schafft und so heiß war es dann auch nicht, ganz im Gegenteil in Sevilla.
Stimmt, es hat geschüttet.
Aber du würdest wieder tweeten, Pissing Cats and Dogs, so wie wir, was tweetest du immer? Ja. Es war ja nicht ganz so feierlich. Wir sind gerade so mit dem Auto angekommen, steigen aus und auf einmal und dann irgendwie schnell zur Wohnung und im Kinderwagen alles, erstmal alles nass durchgeweicht. Ja, und dann bin ich doch noch in die Stadt und habe ein paar, ja, bisschen Atmosphäre aufgesaugt und es war schon das, was man im Stadion gesehen hat. Besondere Atmosphäre, volles Stadion, eigentlich 100% Fans, alle haben irgendeine Farbe an. War schon auch in der Innenstadt so. Also einfach toll. Und irgendwie waren sich auch die beiden Fanlager in drei Sachen gleich. Oder wie sagt man, drei Sachen einig. Man hat ständig gehört, Puta Anil Murti, Puta Peter Lim und Puta Sevilla. Also gegen den FC Sevilla dann gerichtet. Da haben irgendwie alle mitgesungen.
Ja, schön, schön. Ja, sehr schön. gab auch ein geiles Video von weil auf deinen Videos war ja fast nur Betis-Fans, logischerweise, war ja in Sevilla das Spiel, wenig überraschend. Aber auf einem Video, ich glaube, wir haben es auch bei Tiki-Taka geteilt, wo eine Hochzeit war und dann waren da hunderte, tausende Valencia-Fans und als die Braut und der Bräutigam aus der Kirche rauskamen, haben die da gefeiert und gejubelt und die Bräutigam und Braut haben ja dann ein bisschen so mitgeschunkelt, mitgesungen, mitgehüpft. Ich weiß nicht, was sie da gesungen haben, ob Sevilla, ob es Valencia-Songs war oder irgendwelche anderen Gesänge, keine Ahnung, aber war auch ein geiles Bild einfach, ne? Wie da die Hochzeitscrasher sind halt einfach Fußballfans.
Ja, irgendwie haben die vielleicht nicht bei ihrer Planung bedacht, dass da ja Pokalfinale ist. Da mal wieder der Hinweis an Max, wo ich ja natürlich dann Trauzeug gewinne.
Champions League-Finale. Liebe Grüße, ja.
Ja, aber das hat ja alles dazugehört zu einem eigentlich ziemlich coolen Tag. Die Sonne kam ja auch immer mal noch raus, speziell am Abend war es dann klar und zwischendurch immer noch mal geregnet, aber davon hat sich keiner beirren lassen. Ich glaube, es gibt heute viele Krankmeldungen in Valencia und extrem viele in Sevilla. Da war ja dann am Sonntag natürlich noch ein bisschen Meisterfeier, oder was heißt bisschen Meisterfeier? In der Innenstadt natürlich sind irgendwie zwei Busse von Betis durchgefahren, dann natürlich noch abends mit Feuerwerk im Stadion. Also da, der Verein hat das komplett gelebt. Ich glaube, auf dem Twitter-Account von Betis war irgendwie jetzt 15 Stunden gar nichts. Sie waren, glaube ich, auch alle betrunken und haben einfach nur noch mitgefeiert und das zu Recht. Es ist historisch gewesen für den Verein, für die Stadt auch irgendwie nach 2005, der erste Titel, 17 Jahre hat es gedauert. Da Glückwunsch da auch nochmal, sollten hier ein paar Beticos dabei sein und lo siento an die Valencia-Fans.
Ja, das stimmt, da muss man Muss man auch ein bisschen mitfühlen. José Gaya hat ja geheult, ne? Der war ja richtig fix und alle. Der war ja komplett fix und alle im Postgame-Interview, wie der da fast schon Rotz und Wasser geheult. Eigentlich hat er vor, was sind es jetzt, 3 Jahre, die Copa gewonnen gegen Barca. Also so gesehen ist ja nicht so, dass der 20 Jahre gar nichts gewonnen hätte, ne? Also, dass der dann so fertig mit der Welt ist, boah, das war schon hart, aber umso schöner beispielsweise dann natürlich für Joaquin, ne? Dass er mit seinem Real Betis da, wie viele Jahre später, ich habe es mir nicht 17. merken können, 17 Jahre waren es, ne? Später genau wieder die Copa gewinnen kann, dass sich so ein Kreis so ein bisschen schließt und vor allem welcher Kreis sich geschlossen hat. Das war ja richtig krass, der von Juan Miranda, hast du das mitbekommen?
2005 als Fan im Stadion dabei gewesen,
als Betis das letzte Mal gewonnen hat. Der war als 5-jähriger Fan im Stadion beim Copa-Sieg, als Joaquin den Pokal hochhielt. Als 5-Jähriger, das ist schon krass. Und jetzt schießt er den entscheidenden Elfmeter zum Copa-Sieg 17 Jahre später.
Gänsehaut.
Und sein Kapitän ist wieder Joaquin. Und diesmal ist er aber sein Mitspieler. Das ist ja brutal krass. Ich muss dazu sagen, für die Barca-Fans, die das nicht so auf dem Schirm hatten, Juan Miranda war ja bei Barca, dann bei Barca B, stammte aber aus der Jugend von Real Betis und das ist sein Herzensverein. Hat er dann verlassen für die professionelle Chance, da bei Barca sich durchzusetzen. Das hat nicht geklappt. Jetzt durfte er quasi sogar ablösefrei zurück zu Betis und dass er jetzt da so eine Rolle spielt, dass er auch den letzten schießen darf. Ja. Ne? Ich hätte ja schon gedacht, Joaquin will das vielleicht oder zumindest irgendein erfahrener Spieler.
Ist halt kein Gockel wie Cristiano, der sich das immer aufhebt.
Genau. Mo Salah hat sich das beim Afrika-Cup auch immer aufgehoben. Ne? Und beim letzten kam er nicht dran, glaube ich, im Finale. Das ist ja immer das Tragischste, wenn der vermeintlich beste, wichtigste Spieler den letzten schießen muss, damit er der Hero ist. Und dann kommt er gar nicht dran, weil du vorher schon verloren hast. Also absolut bescheuert. Aber anderes Thema. Aber dass Miranda dann schießt, hat mich komplett überrascht, weil der ist ja auch jung. 21, 22 ist ja nicht mal wirklich Stamm. Ab und zu spielt er, ab und zu nicht. Also wow, absolut krasse Geschichte ist das, ey.
Ja, und Joaquin hat man auch schon in unserer Vorschau thematisiert, so, ist das jetzt dann irgendwie sein Abschied, seine letzte Saison, Vertrag läuft ja wohl aus, er wird bald 41, nö, er hat schon irgendwie im Stadion mehr oder weniger gesagt, hey, warum sollte ich jetzt aufhören, jetzt geht's doch erst richtig los, so nach dem Motto, jetzt wird ja Betis Titel gewinnen, noch mehr, Supercopa natürlich im Januar sind sie ja dabei, also ja, und auch, was ich da so in der Stadt mitbekommen habe, hat dann auch öfter mal das Mikro sich geschnappt, so, oh, un año más, und alle, ja, un año más, wollt ihr noch mehr? Also, da hängt er noch eins dran. Und apropos hängen lassen, wie komme ich jetzt zu dem Foto?
Ich wollte es auch sagen. Ich habe es genau vor
mir. You did it again, baby.
Er hat es wieder getan. Real Betis, wir werden es wieder nicht retweeten. Oder werden wir es retweeten?
Ich weiß es nicht. Ist ja zensiert, mal gucken.
Okay. Real Betis hat es vor 4 Stunden wieder getweetet. Er hat sein Foto nachgemacht. Er hat wieder splitterfasernackt mit dem Pokal in der Umkleidekabine posiert, genau. Diesmal ist, was ist das denn?
Die Palme, dieses Maskottchen ist dazwischen.
Ein Betis-Maskottchen ist verdeckt den zweitwichtigsten Teil. Der wichtigste Teil auf dem Foto ist natürlich die Copa, der Pokal. Was stimmt mit dem Typen? Also ein völlig verrückter Vogel, ich habe es in der Vorschau gesagt, eine absolute Legende für Betis von La Liga und auch ein absolut durchgeknallter, verrückter Kerl.
Julio ist diferente. Joaquin ist anders, das ist schon mal speziell, dass er jetzt wieder das Ding gewonnen hat. Auch wenn wir schon Miranda Joaquin genannt haben, müssen wir auch Manuel Pellegrini erwähnen. Für ihn ist es ja jetzt die 11. Saison im spanischen Fußball, der 4. Verein, das allererste Mal, dass er einen Titel gewinnt. Er war ja schon mit Villarreal richtig stark, hat auch bei Real Madrid damals für eine Rekordsaison gesorgt, also die meisten Punkte, die Real jemals geholt hat, nur Barca war doch noch ein bisschen besser, mit Malaga war auch richtig stark im Halbfinale, dann ist er nach England gegangen, jetzt ist er zurück, hat die Defensive wieder in Griff bekommen, ein bisschen auch das Thema Disziplinlosigkeiten ist besser geworden, aber er hat da eine Equipasso geformt, absolut, und darf sich jetzt auch zurecht feiern lassen, da als Clublegende endlich seinen ersten Titel da auf spanischem Boden geholt und gab am Ende nach dem Spiel oder irgendwie hatte wohl so seinen Social-Media-Team hat wohl aus Versehen seine Handynummer irgendwie von dem Screenshot geteilt, getweetet und da ging es natürlich auf seinem Handy ab. Da gibt es die Geschichte, dass jetzt viele Betis-Fans ihm einfach via Bizum, das ist so das spanische PayPal, glaube ich, ihm Geld spenden und einfach da Nachrichten mitschicken. Also auch da so ein bisschen eine kleine Geschichte von diesem legendären Finale.
Zu Pellegrini habe ich noch eine Sache, aber ich finde die Statistik gerade nicht. Und zwar gibt es doch diese Geschichte, dass er seinen Trainingsanzug trägt, dass der ihm Glück bringt und dass er, wenn er den Trainingsanzug trägt, ich glaube doppelt so viele Spiele gewinnt wie ohne Trainingsanzug. Irgendwie sowas. Also die Siegquote ist signifikant höher, wenn Pellegrini diesen, ich sag's einfach, hässlichen Kappa-Trainingsanzug trägt.
Ich finde die Retro-Sachen ziemlich okay.
Ja,
das ist schon 90er-Vibes, aber ich finde
ja, das Ding schaut aus wie aus dem NKD, ey. Oder aus dem Taco oder so. Also ja, unabhängig vom optischen, ist er normalerweise ist er so bei Finalspielen, ne? Ziehst du den besonders feinen Zwirn an, als besonderer Anlass und nee, er zieht diesen arschhässlichen Kappa-Trainingsanzug an, weil er offenbar auch von dieser Statistik gelesen hat, dass er wesentlich mehr Spiele gewinnt. Ich finde den Tweet leider nicht, müsste mir verzeihen. Irgendwie 65% der Spiele mit Trainingsanzug gewinnt er und nur 35% davon ohne, irgendwie sowas war es. Also, aber glaube, hat sich bezahlt gemacht im Nachhinein. Er hat ihn getragen und hat gewonnen wieder mal.
Ja, dann muss ich doch gleich mal hier das Foto suchen. Also ich finde die Kappa-Sachen, das ist halt irgendwie, Betis ist halt anders, wenn du so immer so ihre, was ist das, diese Startelf-Grafiken, wo irgendwie so ein Hippie-Bus, VW-Pulli.
Ja, die sind geil, dieser
sind halt dieser Bus, dieser VW. Und machen sich dadurch auch aktuellen Namen. Ich glaube, so was auf Social Media alles, wie sie sich feiern, wie auch Borja Iglesias natürlich gefeiert wird. Der war vor ein paar Jahren noch, hat der dritte Liga gespielt, war irgendwie gefühlt nichts Besonderes und jetzt wird der MVP des Finals und dann haben sie so eine Grafik mit von wegen hier wertvollste Stürmer irgendwie noch vor Benzema, vor Haaland und Mbappé und so weiter, also irgendwie, die feiern sich zurecht und das auch, ja, zu Recht eben, wie gesagt. Es gibt auch starke Zahlen, die dann auch nochmal zeigen, wie cool es sein kann, so ein Pokalfinale in Spanien irgendwie und kleinere Teams, in Anführungszeichen kleine Teams, und wenn man da sich so an nochmal zu Gemüte führt, wie es bei der Supercopa war. Halbvolles Stadion, nur irgendwie keine wirkliche Stimmung. Saudi-Arabien ist es halt, da fahren dann auch wenig Fans hin, natürlich aus Spanien. Aber hier jetzt eben erstmal TV-Einschaltquoten waren enorm. Während der Verlängerung haben in Spanien 5,7 Millionen Leute zugeschaut. Das war ein Marktanteil von 45%. Während des Elfmeterschießens waren es dann 6 Millionen Leute mit einem Marktanteil von 51%. Also wenn ein TV-Gerät gelaufen ist in Spanien, dann jedes zweite hat das Pokalfinale geschaut und wie gesagt, Stadion war voll, ich sage in Anführungszeichen voll, weil es waren dann wohl doch noch nur 53.000, also habe ich mich dann doch noch geärgert, dass ich irgendwie kein Ticket bekommen habe, aber es gab einfach keinen freien Vorverkauf, alles an Mitglieder. Das war voll, nur Fans drin, nur über den Verein gegen die Tickets zu, wie es ja eigentlich auch sein sollte, dass da nicht so viele Touristen hocken wie der Nils Kern mit seinem Handy dann ständig, sondern wirklich die, die das Trikot haben, die dann auch feiern und mitsingen, und das war gute Werbung für den spanischen Fußball, finde ich.
Ja, absolut. Kann ich mich nur anschließen. Ich hab's ja eh schon gesagt in den vorherigen Wochen, das ist ein richtig geiles Finale. Richtig schönes Traditionsfinale. Und es tut dem Fußball in Spanien auch mal gut, wenn mal nicht Barca und Real im Finale sind. Wobei, gut, Real kommt ja eh recht selten ins Finale in den letzten Copa, 10 Jahren. Was ist das? So oft hat es nicht geklappt gegen Barca, ja, aber ansonsten so häufig nicht. Barca ist ja der absolute Seriensieger. Barca und der Athletic Club aus Bilbao, nur der gewinnt das Ding halt nie. Die verlieren das Finale immer an. Aber ja, tut einfach dem spanischen Fußball gut, tut den Verein natürlich gut, dass auch sie mal, also nicht nur Pokal gewinnen können, ist ja das eine, aber auch einfach mal im Schaufenster sein, ne? In dem Finale stehen, so ein Finale auch mal leben und erleben, ist ja für die Fans, für die Clubs was ganz, ganz Tolles und Besonderes und
so viele glückliche Leute gesehen.
Finde ich das geil, also mich als neutralen Fußballfan hat mich das sehr gefreut, dass wenn schon Barca rauscrasht, dass wenigstens zwei so tolle Traditionsclubs, wobei toll, gut, Peter Lim, Anführungszeichen, Klammer zu, Klammer auf, aber ne, du weißt, was ich meine, dass die da im Finale stehen. Also es war, glaube ich, auch Werbung für den spanischen Fußball. Nur vielleicht nächstes Mal Leute eine Stunde oder zwei früher anpfeifen, weil dann würden es zumindest so in Mitteleuropa ein paar mehr schauen, glaube ich. Also ob der Deutsche, der normale deutsche Fußballfan jetzt sich denkt, klar, bis 0.30 Uhr in der Nacht schaue ich spanischen Fußball, wage ich mal zu bezweifeln.
Aber Thema Werbung für den spanischen Fußball. Was schätzt du, seit 2019 haben ein paar unterschiedliche, viele Clubs Titel gewonnen. Was schätzt du denn, wie viele das waren? Oder kannst du sie sogar gleich alle aufzählen seit 2019?
Das ist eine krasse Statistik. Boah, ich hab's aufgeschnappt. Aber ich hab's nicht wirklich behalten. Ich versuch's jetzt zu rekapitulieren. Also logischerweise Barca. Ja. Real Madrid, ja. Villarreal, weil ja. Europa League. Ja. Was haben wir noch? Was hat denn Atletico gewonnen? Genau, Meisterschaft war Atletico. Wie viel habe ich jetzt schon? Ich habe mir den Finger gehabt. Vier oder fünf?
Vier.
Was haben wir denn noch alles? Sevilla mal wieder irgendwas ja. gewonnen. Was war es? Europa League?
Ja.
Wer hat denn Supercopa hat jetzt Real Madrid gewonnen? Zweimal oder einmal?
Einmal. Also 20 und 22. Und aber 21, das weißt du noch.
Der Athletic Club aus Bilbao.
Sind wir bei 6.
Was haben wir denn noch?
Du weißt auch noch, was 2019 war.
Ja, Valencia,
Copa? Genau, Valencia. Jetzt sind wir bei 7.
Boah, was haben wir denn da noch dazwischen?
Erstmal hat sie, glaube ich, Betis noch vergessen. Dann sind wir bei 8.
Jetzt Betis, meinst du?
Ja, jetzt Betis.
Ach so, ja gut, die habe ich jetzt nicht mitgezählt.
Jetzt fehlt noch der 9. Ein Team fehlt
noch. Noch ein Team?
Ja.
Ich habe doch schon fast alles aufgezählt. Wer könnte denn noch irgendwas gewonnen haben?
War letztes Jahr.
Ach so, Real Sociedad hat natürlich die Nachholkoppa gewonnen.
Muy bien, stimmt. Genau. Dass man krass, nicht irgendwie oder? Werbung für Spanien ist, so dass da jedes Team mal was gewinnen kann, das ist irgendwie
krass.
Abwechselnde Meister, nicht irgendwie 10 Meisterschaften in Folge.
Also, Grüße an die Bundesliga, genau.
Ja. Finde ich gut, fand ich irgendwie
eine
tolle Statistik.
Ist eine tolle Statistik, ja. Zeigt aus, die Spanier können ein bisschen was. Ja. Also die Liga ist doch nicht so tot, wie übrigens auch wir beide das immer mal wieder, sagen wir mal, angedeutet haben, dass da nicht mehr so der Höhepunkt ist ja auch. Ne, die glorreichen Messi-Ronaldo-Zeiten hier 2000, was weiß ich, 8 bis 2016, sage ich jetzt mal, ne, die sind vorbei.
Peak.
Das war Peak, genau, Peak Fußball, Peak
spanische Fußball. Mit der Nationalmannschaft auch noch zusammen in
Verbindung. Genau. Das war Weltherrschaft einfach. Da ging nichts drüber. Ja. Also ja, La Liga hat abgebaut und die spanischen Granden dementsprechend natürlich, weil die Zugpferde sind. Aber die Statistik zeigt, so ein bisschen Fußballen können die offenbar immer noch. Und zwar die ganze Liga, nicht nur die 1, 2, 3 da oben, sondern auch einige mehr. Genau, ich glaube, das ist eine schöne Aussage, ja.
Ja, haben wir denn noch was zum Pokalfinale? Irgendwas, was du noch...
Ja gut, du warst vor Ort, ne? Wenn dann vielleicht hast du noch irgendein verrücktes. Ach so, ein Video. Genau, eins habe ich noch gesehen, das war geil. Bei der Meisterfeier von Betis wollte ein Fan auf den Baum hochklettern, aber der Baum hatte keine wirklichen Äste. Ja. Der ist dann so versucht raufzuroppen, also mit seinen Beinen und Armen sich so, ne, ohne dass er sich festhalten kann. Und die anderen Fans, die drumherum standen, haben ihn natürlich angefeuert. Es hat nicht so geklappt, weil er konnte sich ja nirgends hochziehen und ist dann so peu à peu runtergerutscht und hat völlig belämmert reingeschaut. Ja. Und die Betis-Fans, si se puede, gestimmt. Also, yes, you can, ne? Du schaffst es, du kannst es. Aber er konnte es leider nicht, er ist runtergerutscht, weil, wie gesagt, es gab keinen Ast, das war ein Baum ohne Äste. Aber er wollte trotzdem ganz weit hoch, um dann einen schönen Ausblick zu haben. Also, das waren auch witzige Bilder. Si se puede, wie sie ihn da anfeuern, aber er rutscht am Baum runter und kommt nicht hoch, auch sehr amüsant. Also ich glaube, das war einfach ein toller Tag für die Beticos all around, eine geile Sache.
Auf jeden Fall.
Und wie gesagt, der richtige Verein hat für mich gewonnen, weil Peter Lim hat keinen Pokal verdient, Punkt.
So. Er hat ja schon seine Copa von 2019, also reicht das vielleicht auch erstmal. Aber ja, auch ich kann nur noch mal wiederholen, wie besonders das Feeling in der Stadt war, wie überall hängen Fahnen an den Balkonen. Das ist in Spanien gar nicht so üblich, also weder in Madrid noch sonst auch in Sevilla sieht man irgendwie groß Fanartikel am Auto, mal einen Aufkleber, also gar nicht. Das ist in Deutschland, glaube ich, anders, aber hier die ganze Stadt war
eingemalt. Einspruch, als ich in Bilbao war vor 5 Jahren oder so, am Spieltag, das war richtig krass, hat sich die Stadt verwandelt.
Ja, okay.
Das ist ja Bilbao ist Spieltag, nur der Athletic Club. Am Spieltag hatte jede Bar hat eine Fahne rausgehangen.
Ja.
Die Mitarbeiter da, die Barkeeper etc. haben dann die Trikots angezogen. Also quasi, dass sich am Spieltag wirklich die Stadt verwandelt.
Ja.
Das, finde ich, siehst du schon. Und das ist, glaube ich, bei uns dann wiederum nicht so. Sondern klar, die Fans gehen zu ihrem Spiel, gehen in ihre Kneipe. Aber wenn du da hier über die Straßen entlangläufst, irgendwo am Hauptbahnhof, dass dann plötzlich irgendeine Pizzeria, ne, plötzlich die Clubfahne raustut, das siehst du dann nicht. Entweder die hat die immer, weil das eine Fankneipe ist, oder die hat die nicht. Und das war in Bilbao eben anders. Dass völlig random Kneipen plötzlich Fahne raus, plötzlich Trikot an, der Barkeeper etc. Ja, das ist mir in Spanien aufgefallen.
Das war in Huelva auch so, dass dann plötzlich am Spieltag irgendwie die Fahne draußen. Aber ich meine einfach, in Deutschland hast du ein bisschen mehr mal hier einen Aufkleber auf dem Auto oder einen Schal, irgendwie siehst du irgendwie, irgendwas ist dekoriert oder so in den jeweiligen Städten. Aber so war da einfach jetzt Sevilla ziemlich grün-weiß. Man hat einfach auch, was mir immer gefällt, Fußball, normaler Fußball, wenn auch viele Familien unterwegs sind, viele kleine Kinder, die können jetzt träumen. Die haben noch nie erlebt, wie Betis in einem Finale überhaupt um einen Titel kämpft. 17 Jahre her das letzte Mal und dass da jetzt so viele Leute träumen konnten. Ist eine schöne Sache, auch das spricht mal wieder für die Copa-Reform, dass es keine Rückspiele mehr gibt, außer im Halbfinale. Deswegen sind da jetzt nicht ständig Barca und Real und Atleti im Finale, sondern auch mal andere Teams, auch mal Real Sociedad kann das Ding gewinnen. Ja, und spanischer Fußball, du hast gesagt, wir haben das auch öfter mal kritisiert, von wegen nicht jede Mannschaft geht auf Sieg oder ja, manche verwalten auch einfach nur und viel Zeitspiel. Jetzt sind wir bei dem anderen Spiel des Wochenendes. Jetzt sind wir bei, ja, auch da wurde Geschichte geschrieben. Noch nie hat Rayo Vallecano beide Ligaspiele in einer Saison gegen Barca gewonnen. Andoni Iraola hat jetzt das geschafft, was zuletzt Zinedine Zidane gelungen ist. Das war 2020/21 in der Saison. Beide Spiele eben gewinnen. Ja, und hat jetzt irgendwie Xavi seine, was war es, 7. Niederlage hinzugefügt. Als Zidane 7 Niederlagen hatte, seine erste, hatte er schon 8 Titel gewonnen. Autsch.
Autsch, der musste jetzt sein, ne? Den lässt er dir nicht nehmen. Zweiter Rekord übrigens, nicht nur der Rayo-Rekord, es gab auch einen Negativ-Barca-Rekord. Barca hat noch nie in einer Saison, und ich kann das bis jetzt noch nicht glauben, noch nie in einer Saison 3 Heimspiele in Folge verloren.
Irre, oder?
Ich habe dich das auch gefragt per WhatsApp. Na, das muss doch irgendwann in den 30er, 20er, 40er Jahren doch mal passiert sein. Ja. Aber nee, laut Statistikgurus in Spanien, der Pedrito Numerus, glaube ich, war es, oder Mr. Chip, oder vielleicht sogar beide, die haben mir geschrieben, nee, das gab's so noch nie. Es gab's einmal vor gar nicht so langer Zeit, wann war das, 97? Irgendwann haben sie es auch 3 in Folge verloren, aber da war eine Saison dazwischen. Mhm. Also quasi
eine Sommerpause.
Eine Sommerpause, nicht Saison, Sommerpause, genau, dass sie quasi die letzten beiden Spiele einer Saison, also Heimspiele verloren haben und dann das erste der neuen Saison, aber eben in einer Saison 3, auch wenn es natürlich ein Europa-League-Spiel dazwischen war und kein Heimspiel, ne, muss man ja sagen, aber es waren eben 3 Heimspiele am Stück, gab es so noch nie, ist für mich eine unfassbare Sache, die ich auch nicht glauben kann bis jetzt, das gibt's doch nicht.
Hätte ich
also,
auch nicht gedacht.
Also auch krass, ne, Xavi Neta, richtig vor den Baum gefahren.
Aber
der Xavi-Bus.
Hat irgendwie die Eintracht noch mehr Schaden angerichtet, als man das gedacht hat. Dann kam Cadiz, wir haben schon gedacht, ja, jetzt wird ja Barca. Und du hast ja auch gesagt, nach schon ein paar schwachen Spielen, auch gegen Levante, werden sie jetzt nicht schon wieder. Gegen Real Sociedad haben sie sich durchgekämpft und jetzt schon wieder. Also ich glaube, Archie war der Einzige, der auf Barca-Sieg getippt hatte. Chapeau dafür, Kollege.
Rayo-Sieg.
Wir alle anderen hatten, glaube ich, du 3-0, ich 3-1. Nee, aber die Chancen waren ja da. Also
die Chance, ja, ganz ehrlich, die Chancen für mein 3-0 waren ja da.
Ja.
Also erstens erklärbar ist es nicht wirklich. Nee. Weil du hast es auch gesagt, gegen Cadiz noch die Nachwehen, aber dann gewinnst du ja dieses Monster-Crunch-Game bei Real Sociedad, wie, ist ja fast wurscht, du gewinnst es, darum geht es ja am Ende in diesem wichtigen Spiel, holst ja dein Selbstvertrauen vermeintlich zurück, jetzt verlierst du wieder gegen Real, also wenn sie jetzt gegen, ne, was weiß ich, wen daheim Sevilla verloren hätten. Selbst wenn dich Celta auskontert oder so. Aber Rayo, die haben doch, ich hab's ja erklärt, die haben ein Spiel gewonnen im ganzen Jahr 2022. Just das letzte natürlich. Ja. Also
da
genau.
Da sieht man, was die Form macht. Unglaublich.
Unglaublich. Ja, was auch, also was der Kopf auch mit dir macht.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber ja, erklärbar ist es nicht, außer dass sie Pech hatten ohne Ende. Ja. Barca. Chancen diesmal schon in Hülle und Fülle, so dass du das eigentlich gewinnen müsstest. Und dann gewinnst es halt 2-1.
Ja.
Aber die Chancen waren da. Es ist zum Mäusemelken manchmal.
Waren es 3 Alu-Treffer? So Alaba hat ja noch so ganz knapp. Dann Gavi an die Latte, Dembélé noch an den Pfosten und andere haben eben auch vergeben. Adama noch hier und Depay Kopfball. Also ja.
Auf der Torlinie wurde ja auch geklärt in der
100x-ten.
Der Dembélé-Schuss, das war ja auch 100. Minute. Eigentlich allein der kann doch bitte einfach rein und dann. Und ich glaube, auch in anderen Situationen wäre der auch rein.
Ja.
Das war so ein Spiel, ich glaube, der Saisonkollege hat es auch gesagt, wenn das so passiert, dann weißt du, es soll einfach nicht sein. Es soll an diesem Spiel, warum auch immer, nicht sein. Also diesmal kann man ihnen, finde ich, wirklich keinen Vorwurf machen. In den letzten Spielen kannst du reichhaltige Vorwürfe machen. In diesem Spiel denke ich nicht. Das war die eine Chance, das war nicht mal ein Abwehrfehler, das war einfach wirklich gut gespielt, das 1-0 von Rayo. Also der Pass ist klasse, der Lauf ist wirklich brutal stark. Du kannst auch dem Rechtsverteidiger keinen Vorwurf machen. Der hat ja nicht geschlafen, der nimmt ihn auf, aber du hast ja trotzdem immer den ja, den Vorteil der Aktivität, du startest ja den Lauf als Stürmer und der Verteidiger kann ja dann erst mitgehen, auf reagieren. Ne? Und deswegen, das hat sich ja nicht mehr falsch verhalten. Das war einfach richtig stark von Rayo. Aber es war ja die einzige Offensivaktion. Mehr haben die ja denn nicht gemacht.
Also den konnte er dann noch an Pfosten.
Ja, ja, aber klar. Ja,
das war's.
Ja. Aber ja, ansonsten hat ja Barca auch nichts zugelassen. Also du kannst es ja dann kaum besser spielen in der Verteidigung, weil weniger als 1,5 Chancen kannst du ja nicht zulassen. Also klar, 0, aber ist ja ein bisschen utopisch. Ja. Und vorne waren es ja auch reichhaltig Chancen. Also
Bevor wir zu den beiden Aufregern kommen, hätte ich noch was Provokantes von unserem Niklas, einer unserer großen Patreons. Der hat uns geschrieben: Seht ihr nicht auch immer mehr Ähnlichkeiten zum Koeman-Barca? Die letzten Spiele, vor allem gegen Cádiz, Rayo, war Barca vom Ballbesitz sehr überlegen, aber vorne im Verhältnis zum Ballbesitz fehlt die letzte Konsequenz. Ja, spät gab es ein paar Hochkaräter, aber hier hat Barca die Brechstange und individuelle Aktionen angewendet. Von der Chavineta wenig zu sehen. Zudem lässt man hinten auch immer mehr zu und bekommt einfache Gegentore. Was meinst du?
Ja, so einfaches Gegentor war das jetzt für mich nicht, weil das war, wie gesagt, wirklich gut gespielt und ansonsten haben sie sich ja eigentlich nichts erlaubt. Man sollte auch nicht vergessen, Piqué war ja auch wieder nicht dabei und trotzdem standen sie diesmal hinten gut. Also da so einfach war es nicht, aber grundsätzlich, ja, sie haben hier Mojo natürlich völlig verloren. Und haben wir es nicht in, habe ich es nicht selbst sogar in, nicht der letzten, aber vielleicht der vorletzten oder der Episode dazu gesagt, dass Barca mich ein bisschen schon eher an Koemans Barca erinnert.
Schon mal wieder gefallen, der Name.
Da ist gefallen. War das nach dem Levante-Spiel vielleicht sogar? Weiß ich jetzt. Ich weiß gar nicht mehr. Also deswegen, ich habe den Namen selbst gesagt, ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, sie spielen wieder wie Koemans Barca. Nein, es sind immer noch himmelweite Unterschiede. Das Pressing ist viel stärker. Sie erobern die Bälle viel früher, sie gehen viel aktiver drauf, sie glauben auch viel mehr selbst nach Rückstand an sich, wohingegen bei Koemans Barca hingen ja dann oft die Köpfe. Also die Mentalität ist eine andere. Sie haben ja auch jetzt wieder bis zum Schluss alles versucht, auch beim K.O. gegen Frankfurt haben sie ja bei 0-3 immer noch an sich geglaubt, das 1-3 geschossen in der 90. Ich habe nicht mehr dran geglaubt und plötzlich hat Barca einen Sturmlauf hingelegt bei 1-3, wo sie 2 Tore brauchten. Und dann haben sie ja den Elfmeter auch bekommen bei diesem Sturmlauf. Also das zeigt ja allein schon auf, die Mentalität ist schon eine ganz andere als unter Koeman. Der Self-Belief, das Selbstvertrauen ist angeknackst jetzt, deswegen verlierst du auch ständig. Aber trotzdem glaubst du noch dran, dass du es noch gewinnen kannst. Deswegen würde ich jetzt keine kompletten Parallelen ziehen. Aber natürlich, wo ich Niklas recht gebe, ist, sie sind wesentlich unkreativer als noch zur Hochzeit von Xavi, also diesem Lauf mit, keine Ahnung, wie viel Siegen in Folge, 7 in Folge, Klassiker als Höhepunkt mit den ganzen Spielen, wo sie immer 4 Tore geschossen haben. Da hat ja auch alles funktioniert, da musste ich auch an dich gestern denken, weil du ja damals beim Atletico-Spiel kritisiert hattest, so von wegen, die hatten ja nur 4 Torschüsse und alle waren drin. Ja. Also sprich, die Effizienz war zu krass, das weißt du dann auch, das kannst du normalerweise nicht konservieren. Es über viele Spiele immer 4 Tore schießen, ist ja auch irgendwo eine Anomalie, das wird ja nicht so bleiben. Aber alles, was damals reingegangen ist, will ja jetzt überhaupt nicht mehr rein. Also plötzlich, komplett, du hast, man sagt ja immer so schön, Regression to the Mean, also eine Regression zur Mitte, du wirst nicht immer 4 Tore schießen und nicht immer aus 6 Schüssen 4 machen und hier in den Winkel und da Traumtor Frenkie de Jong und da Traumtor Aubameyang etc. Das war klar, dass das nicht so weitergehen wird, aber dass jetzt die Tore komplett wegbleiben und dass du gegen fucking Cádiz und fucking Rayo nicht mal ein Tor schießen kannst, das ist ja das Krasse. Ne? Ja. Also wirklich, was damals gut lief, was perfekt funktionierte, was zu gut lief, muss man fast sagen, funktioniert jetzt gar nicht mehr, weil der Ball nicht mehr rein will.
Zu gut.
Das ist, manchmal ist das so im Fußball, ne? Es gibt so Phasen, die kann man nicht erklären, weder im Positiven noch im Negativen. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte dann. Und diese Mitte muss Barca einfach wieder finden, aber aktuell finden sie nicht.
Ja, ich habe auch an Spiele gedacht wie Real gegen Sheriff, Real gegen Cádiz, wo es halt einfach nicht sein sollte, sowas passiert und man ist dann auch ein bisschen selbst schuld. Aber es wären ja auch ein, zwei Szenen da gewesen, wo es vielleicht hätte Elfmeter geben können. Die erste Szene war ja Gavi in der Luft, so nimmt den Ball schön weiter und dann kommt halt so ein bisschen der Gegenspieler reingesprungen. Was heißt so ein bisschen? Ich sage jetzt nicht, dass der Gegenspieler sich breit macht wie ein Stern und irgendwie rumfuchtelt und ihn hält. Er ist halt irgendwie wie eine Stange in der Luft, fliegt ihm so entgegen und da bleibt dann Gavis Fuß hängen. Oh, was meinst du?
Boah, also ich habe beide Elfmeter, vor allem in Spanien, vor allem auch für den FC Barcelona im Camp Nou sehr, sehr häufig gegeben gesehen.
Gab's also, schon mal, ja.
Also ganz ehrlich, unter, ich sag mal, Luis Enriquez Barça mit Neymar und Luis Suarez hat reihenweise solche Elfmeter. Also jede Woche gefühlt, ich übertreibe jetzt absichtlich, gefühlt in jedem Heimspiel gab es so einen Elfmeter für Barça. In der Regel ist Luis Suarez geflogen oder Messi natürlich, der auch das Wohlwollen der Schiedsrichter öfter auf seiner Seite hatte, wenn man ehrlich ist. Und auch Neymar. Also wirklich reihenweise solche Elfmeter. Ja, aber da sind wir wieder beim Thema, ne? Wenn es nicht läuft für dich, wenn du in irgendeine Flaute hast, die man nicht erklären kannst, plötzlich bleiben auch die Pfiffe der Schiedsrichter aus. Ich weiß nicht, ob er sich dachte, ja, shit, es gab hier diese Luis Rubiales-Meldung, so von wegen, der will, dass Barca irgendwie Zweiter wird, damit sie in die Supercopa kommen, jetzt pfeife ich erst recht gar keinen Elfmeter. Weiß ich jetzt nicht, ne? Ja. Aber ich habe mich ein bisschen gewundert, dass die nicht gepfiffen werden, wenn das sind eigentlich Elfmeter, die man aus Spanien schon so kennt, dass sie gepfiffen werden. Ja, und es ist auch irgendwo schon eher Elfmeter als keiner, oder? Also es ist jetzt kein todsicherer, weil es ist ja keine Grätsche, ne? Er haut ihn ja nicht komplett um, aber er rempelt ihn halt schon zweimal ohne Absicht, den Ball spielen zu wollen. Das ist ja auch recht wichtig, ne? Will ich quasi, erobere ich irgendwie den Ball beim Rempeln oder will ich ihn nur rempeln, nur stören? Und das wollte der Stürmer, oder der Verteidiger von Rayo, finde ich, beide Male machen. Er wollte ihn nur rempeln, finde ich.
Ja, beim ersten ist halt so ein bisschen, was macht Gavi, der Gegenspieler weiß es nicht, will er den Volley nehmen und dann springt er da so ein bisschen, dreht sich so rein. Das ist für mich schwer zu bewerten, nicht ganz klar, aber beim zweiten sage ich schon auch, Gavi wartet vielleicht ein bisschen auf den Kontakt, hätte vielleicht auch noch so einen Schritt dem Ball entgegenkommen könnten, aber er kriegt ja voll den Kontakt hinten, also der Gegenspieler springt ihm ja fast schon rein und da habe ich mich schon sehr gewundert, dass da nicht Elfmeter, da kann man schon eigentlich
auf jeden Fall eingehen. Wurdest du erinnert an eine Szene, du hast es getweetet, ne? Das hat mich auch gewundert, du hast dich erinnert an Vasquez gegen Juventus, ne? In der Champions League.
Da auch so sieht der Ball, kommt zu mir und ich mache mich ein bisschen breit, warte mal auf den Kontakt, vielleicht schubst mich ja einer von hinten. Das war dann sogar noch 5 Meter vorm Tor oder so, jetzt war ja Gavi da eher am Strafraumrand, aber trotzdem, der Gegenspieler eigentlich viel zu ruppig da von hinten rein.
Ja. Also eine Sache muss ich auch sagen hier, will jetzt nicht so klingen, als der Barca-Fan will unbedingt beide Elfmeter. Ja. So klar war es dann auch nicht, also es ist schon Grauzone. Und was man auch sagen muss, Gavi wollte beide. Ja. Also der wusste schon beide Mal, was er macht. Du hast es angesagt, er hat ein bisschen gezögert, ein bisschen gewartet. Mhm. Er weiß, dass der Kontakt kommt. Und vor allem beim zweiten schmeißt er sich auch aktiv nach vorne hin, muss man auch sagen. Also das war fast schon wie ein Fisch ins Wasser so ein bisschen. Er lag ja wirklich komplett in der Luft. Ja. Also das ist ja ein bisschen nachgeholfen hat Gavi da schon auch, der wollte den Elfmeter schon auch, aber ich muss auch wieder sagen, in Realgeschwindigkeit, und du weißt ja, ne, ich versuche für mich selber in Realgeschwindigkeit Szenen zu bewerten, weil Superzeitlupen halt das Ganze immer verzerren und jeder Kontakt sieht dann ja so krass aus und Realgeschwindigkeit ist ja das, was dann in echt passiert auf Platz. In Realgeschwindigkeit hätte ich womöglich tatsächlich beide gepfiffen, also so aus dem Impuls heraus, jetzt unabhängig von Barca etc., sondern ne, schießt sich auf den Platz, ich sehe den Rempler, das sah schon eher Elfmeter für mich aus. Ja. Ich kann schon auch verstehen, warum man den einen oder anderen nicht pfeift, aber vor allem in der Summe darf es dann schon zumindest einen geben. Mhm. Also auch da, ich glaube, wir können uns einig sein, Barca hatte auch da kein Glück einfach. Also du musst, es sind keine 1000-prozentigen oder 100-prozentigen Elfmeter, aber so 60-40 Elfer oder 65-35 Elfer und dann hast du natürlich schon irgendwo Pech, dass du sie nicht bekommst. Ne?
Schon, ja. Okay, ich würde jetzt noch beim FC Barcelona bleiben, aber Patrick hat uns nach was Besonderem gefragt und das ist dann nicht die Herrenmannschaft, sondern die andere Mannschaft, die gerade so ein bisschen voll im Hype ist und natürlich eh schon sportlich die beste Mannschaft seit über einem Jahr, aber das haben jetzt auch die Wolfsburgerinnen mitbekommen. Es geht um Barça Femení, wo eben Patrick geschrieben hat, da ist ja mega Hype, was sind da die Gründe dafür? Könnte da vielleicht sogar das aktuelle, die Lage der Herren da ein Grund sein, dass sich da jetzt mehr mit den Frauen identifizieren und lieber ins Stadion gehen? War jetzt wieder ein Rekord gegen Wolfsburg.
Ja, war wieder ein Rekord gegen Wolfsburg. Einen eigenen Rekord ich weiß gar nicht, 50 Zuschauer ausgebaut. Ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass das eine riesige Rolle spielt. Ne? Bei der Herrenmannschaft herrscht Depression zumindest seit Saisonbeginn, jetzt ja zuletzt ja nicht mehr so krass, weil Xavi Netta und so, klar, jetzt haben sie natürlich diesen Negativrekord aufgestellt, aber grundsätzlich ist ja die Stimmung seit Xavi da ist eigentlich wieder gut, aber nichtsdestotrotz, klar, so geil läuft es nicht für Barca. Überall rausgecrashed, du gewinnst keinen Titel, der Weltsuperstar ist weg im Sommer. Mhm. Ne? Zu einer Mannschaft, die auch nicht bei Barca so beliebt ist. Du hast einen Trainer entlassen, du hast reihenweise negative Schlagzeilen geschrieben, du hast eine Milliarde Schulden, etc., etc., etc. Also die Liste ist ja unendlich an negativen Schlagzeilen, sportlich wie institutionell natürlich, Bartomeu Gate, etc., etc., etc. Und Barça Femini ist das komplette Gegenteil. Rauschhafter Fußball, traumhafter Fußball, sehr, sehr erfolgreicher Fußball. Jedes Pflichtspiel in dieser Saison gewonnen. Ausrufezeichen, jedes. Ach,
in allen Wettbewerben?
Alle Wettbewerbe, jedes Spiel gewonnen.
Meine Güte. Ja, ihr könnt doch wenigstens mal in der Gruppenphase mal federn lassen. Der
Champions jedes Ligaspiel gewonnen, jedes Champions-League-Spiel gewonnen. Pokal habe ich jetzt nicht, also sind im Halbfinale, aber ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, nicht, ob Hin- und Rückspiel. Okay. Also Pokal habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber jedes Champions-League-Spiel, jedes Liga-über-Dollar-Spiel gewonnen. Mit Tordifferenz 150 zu 8 oder irgendwie, also ich übertreibe jetzt, aber es ist nicht weit davon entfernt. Lass es 120 zu 7 sein, keine Ahnung. Also absolut krass, natürlich absoluter Hype, zu Recht. Sie sind auch der amtierende Triple-Sieger, also letztes Jahr schon das Triple. Und wie gesagt, jetzt ja auch wieder Kursmeister sind sie schon. Im Pokal sind sie im Halbfinale und in Champions League auch Halbfinale mit 5-1 im Rücken. So, also die Mannschaft macht Spaß, die Mannschaft schießt Tore, die Mannschaft ist unbekümmert. Da haben die Fans Bock.
Ja.
Das kann ich schon verstehen, ehrlich gesagt, dass man da Lust hat. Und auch riesiger Grund, die Preise. Das sind Ticketspreise. Du hast über normalen Fußball gesprochen. Wir werden gleich über normalen Fußball sprechen, wenn du aus Huelva berichtest, noch ein bisschen vielleicht. Ticketpreise, Halbfinale und Viertelfinale Champions League sind krass. Zwischen 10 und 30 Euro haben die Tickets gekostet.
Wow.
Vereinsmitglieder konnten sogar praktisch for free ins Stadion. Sie mussten nur eine Bearbeitungsgebühr zahlen. Also konntest 2,50 Bearbeitungsgebühr, dann konntest du ins Stadion, sprich diese 50 oder Dauerkarteninhaber, Vereinsmitglieder, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube Vereinsmitglieder waren es, konnten für 2,50 Euro ins Stadion. Stimmt. Und alle anderen, also es gab glaube ich auch, wenn du am ersten Tag Verkaufstag, wenn du dann, Tickets kaufst als Vereinsmitglied, warst 2,50 so. Und quasi ab dem zweiten Tag hast du halt normal Tickets gekauft, die halt zwischen 10 und 30 Euro gekostet.
Ja.
Also, so macht man es richtig, lieber FC Barcelona, endlich.
Das geht nicht bei der ersten Mannschaft.
Zumindest bei den Frauen. Ich sage jetzt nicht hier.
Gegen Klassiko für 20 Euro, nee.
Nee, das geht schon. Sage ich ja nicht, aber zumindest ein bisschen runterschrauben, weil gegen Frankfurt haben sie ja auch wieder das Gegenteil gemacht. Da haben sie es ja auch wieder hochgeschraubt, ich habe es ja gesagt. Der Verkauf kam, die waren halt bei den normalen Preise zwischen, weiß ich nicht, 70 und 140, das ist so Standard bei Barca, plus minus. Dann haben sie gemerkt, die Frankfurt-Fans kaufen wie verrückt, oder was ist die Frankfurt-Fans? Irgendwelche Fans kaufen wie verrückt die Tickets. Dann haben sie die Ticketpreise angehoben. Plötzlich waren sie teilweise doppelt so teuer. Plötzlich hast du zwischen 120 und 180 für die Tickets gezahlt. Warum? Weil sie gesehen haben, der Ansturm ist da. Das machen sie bei den Mädels eben nicht. Da gibt es humane, faire Preise. Da können Fans richtige Fans in Stadion, nicht nur Touristen und so Nils Kern, Halbtouristen. da können vor allem kann auch die Jugend in Stadion, das ist ja auch das Tolle. Ne? Mädels, Jungs, Schüler, Studenten, Jugendliche können ins Stadion, weil die Preise erschwinglich sind. Und das generiert dann, wenn die Mannschaft toll spielt, wenn die Mannschaft Erfolg hat, wenn das Fußballfeste sind, 5-1, 5-2, ne, Klassikosieg, das generiert halt Freude, Euphorie, Lust auf mehr. Das stimmt dann alles. So soll es sein.
Und so kann man auch Frauenfußball fördern. Und da nochmal das Thema normaler Fußball. Das habe ich schon auch das Gefühl, wenn ich mal bei Real Madrid Feminino bin. Die sind jetzt erst ihre zweite, dritte Saison richtig. Und natürlich läuft dann noch lange nicht alles rund. Aber auch dort hat man so dieses Gefühl, in Valdebebas dann im Stadion, da sind einfach auch viele Mädels, die diesen Traum haben, auch mal dort zu stehen. Und dort sind dann ist eine genauso positive Stimmung, ohne jetzt groß dieses Disneyland-Gefühl, dass man hier jetzt gegen Man City das Rückspiel im Bernabeu, da sind die Ticketpreise für normale Fans auch zwischen 100 und 410 Euro. Die schon zuletzt gegen Chelsea im Klassiker.
Krank, verrückt einfach.
Aber da eben, es gibt noch diesen normalen Fußball, wenn es dann eben Frauenfußball ist oder die Castilla oder fünfte Liga mit Recreativo, die jetzt aufgestiegen sind in die vierte, ist es eben so. Aber da muss ich jetzt nicht mehr viel erzählen, habe ich ja schon vorab. Aber ja, Frauenfußball boomt in Spanien. Was heißt boomt? Es hat bestimmt mehr Aufmerksamkeit als in Deutschland, ohne dass jetzt die ohne dass jetzt da, was weiß ich, die Spielerinnen deutlich mehr verdienen oder was weiß ich, dass da jetzt extrem viel mehr ist. Aber es sind gute Schritte.
Es ist eine schöne Entwicklung. Ja. Was auch schön ist, ist, will ich aufgreifen den Ball, dass Rekre aufgestiegen ist. Das freut dich noch mehr als mich natürlich. Ja. Du hast nämlich ein Selfie im Rekre-Trikot gepostet. Ja, guck an.
Irgendwann mal zum Geburtstag bekommen, vor 2 Jahren oder so, von meinem Schwager Raphael und Cordula natürlich, meiner Schwägerin. Ja, ich mag das Trikot, das ist auch von Adidas irgendwie. Adidas sponsert auch irgendwie Fünftliga-Teams, kennt man ja auch nicht. Und ja, sie haben natürlich...
Den Club wollen sie nicht vor der Haustür sponsern, ne?
Mai. Anderes Thema. Da ist ja mittlerweile ein anderer dazwischen, das ist doch Adidas, ist egal. Ja, Rekre ist zurück in der 4. Liga, das sind ja durch diese Reform leider durchgespült, nach unten gespült worden in die 5. Liga und da ist wieder in der 4. Die Saison ist jetzt vorbei, jetzt haben natürlich die anderen Mannschaften haben noch Playoffs und so weiter kämpfen, aber Rekre hat es geschafft, ist sicher Erster und dann mal gucken, ob die nächstes Jahr in der 4. Liga auch durchmarschieren. Raffa hat schon geschrieben, erzählt auf mich, ist eh interessant, wie viele Rekre-Fans einem dann auf einmal schreiben, so von, oh, hier ist ein Deutscher im Rekre-Trikot und wow, die folgen einem dann und freuen sich und fragen einen, warum ist man Rekre-Fan und dann sage ich eben, ja, weil es normaler Fußball ist und irgendwie viele Familien und es ist viel günstiger natürlich als in Bernabeu, aber geht ja nicht so um günstige Preise. Es geht nur darum, dass es nicht ganz so aufgeblasen ist wie im Bernabeu und Camp Nou und so weiter.
Naja, dass der Rum Cola 4 Euro kostet, das gefällt dir schon auch.
Das war schon echt stark. Boah, 1,30 das Bierchen,
Rum Cola 4 Euro, Ticket 10. Lecco mio, werde ich mir da einen reinschrauben, ey.
Ja, leider hatte das Spiel nur 90 Minuten, nicht wie Pokalfinale oder wie eure 13 Minuten Nachspielzeit.
Wunderfein. Aber das ist allein, dass es im Stadion gibt, Rum Cola, das ist ja unvorstellbar in Deutschland. Also klar, Bier oder Wein gibt es da natürlich, aber
Halt so ein Vereinsheim, die dann da ganz normal die Gin und die Rumflaschen hatten, so habe ich mir gedacht, ach, nehme ich, gönne ich mir mal, ausnahmsweise.
Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
Mal. Ja, zu Recht. Dann gehen wir mal, Barca hat ja den großen Gefallen getan und bietet Real Madrid den ersten Matchball in dieser Saison an. Vor dem Spiel gegen, oder wir hatten ja eh gesagt, so in unserer vorletzten Folge, oh, Barca jetzt 3 Spiele innerhalb von 6 Tagen, die werden nicht alle gewinnen, aber dass sie nur 3 Punkte holen statt 9 Punkte, das bedeutet jetzt für Real Madrid, die Königlichen können sich am Samstag doch schon vorzeitig die 35. Meisterschaft sichern. Sie brauchen nur einen Punkt gegen Espanyol, gegen den Aufsteiger. Da gab es auch im Hinspiel eine 0-1-Niederlage, aber da freue ich mich jetzt drauf. Samstag 16:15 im Bernabeu. Das wird eine besondere Stimmung, dass endlich Real Madrid mal wieder zu Hause die Meisterschaft klar machen kann. Das war die letzten Jahre nicht so der Fall und eben, ja, danke an Barca, danke an Rayo und dann, es war ja eh nur eine Frage der Zeit, müssen wir jetzt nicht drum rum reden, aber das könnte nett werden am Samstag, wenn auch nur mit leichter Feier. Hat auch Niklas gefragt, wie dann die Feiermöglichkeiten werden. Die werden ja jetzt nicht komplett sich besaufen, da die Blancos dann, weil es ist ja immer noch auch Champions League Halbfinale dann am Mittwoch darauf. Aber ich schätze mal, dass es dann irgendwie inoffiziell an der Cibeles eine Party geben würde. Sprich an dem Titelbrunnen von Real Madrid, jetzt im Bernabeu noch keine große Meisterfeier mit Feuerwerk, wie man das so kennt von den letzten Jahren, sondern weil man einfach noch in der Champions League am Leben ist, glaube ich, wird es da dann erst was geben, was bekannt sein, wenn auch man weiß, wie weit man in der Champions League kommt. Wenn man da ins Finale kommt, wird es da vermutlich dann erst am 29. oder so, den Sonntag, den Tag nach der Hochzeit, irgendwie eine große Party geben, aber...
Ich hoffe mal, die Madrilenen und die Madridistas feiern mehr als die Bayern-Fans ihre Meisterschaft. Mal, da habe ich ein
und Foto gesehen. Und als die Paris-Fans, ja.
Genau, ja, die Paris-Fans haben das ja boykottiert, weil sie unzufrieden sind, aber die Bayern-Fans haben das nicht boykottiert, die sind einfach heim, weil sie gesättigt sind. Ja. Da habe ich ein Bild gesehen, die sind einfach nach Spielschluss ganz normal heim, als wenn das schon irgendwie...
Davor auch.
Vierter Spieltag, 2-0 gegen Bochum, ja, passt schon, komm, geh mal heim, so ungefähr. Ihr seid gerade Meister geworden, Alter. Naja, also deswegen, auch wenn es mit... Genau, ein bisschen... darf man sich freuen über Meisterschaften, ja?
Und das werden wir auch am Samstag, wenn es denn da schon soweit ist. Wie gesagt, Espanyol hat das Hinspiel gewonnen. Aber dann eben, das werden jetzt mächtige 9 Tage. Halbfinal-Hinspiel, Meisterschaftsentscheidung wahrscheinlich und dann Halbfinal-Rückspiel. 2-mal Heimspiele dann im Bernabeu.
Ist das, Moment, ist da zwischen das Derby?
Nee, das Derby kommt erst danach gegen Atletico. Sprich, wenn wir am Samstag Meister werden gegen Espanyol, dann müsste, in Anführungszeichen, müsste uns Atletico im Derby, vor dem Derby, den Passillo machen, den Ehrenspalier. Auch das interessant. Mal gucken, ob es das wird. Aber erstmal Halbfinale.
Meinst du, Simone schüttelt die Hand von Ancelotti? Ich glaube schon. Beim Spalier macht er das beim Spalier wenigstens.
Nach dem Spiel ja nicht, da haut er ja trotzdem. Aber ich glaube, genau. Atleti hat die Größe und wird das machen. Und es ist ja dann, das ist ja dann auch verdient. Also jetzt schon 15 Punkte auf den zweiten. Vielleicht werden das noch mehr, mal gucken. Champions League, guck mal da. Es gibt ein paar fragliche Personalien bei Real. Ferland Mendy wird wohl fit. Ist da soweit alles okay, im okayen Bereich? David Alaba meinte Carlo Ancelotti so, hier haben wir noch so ein bisschen Sorgenfalten, mal gucken. Und Casemiro sieht das noch schlechter aus, ein bisschen sogar. Also ich schätze mal, Alaba wird schon irgendwie trotzdem spielen. Casemiro eher mal auf der Bank bleiben. Da hatte jetzt auch Ancelotti schon so ein bisschen angedeutet, so, ich überlege noch. Das einzige große Mysterium ist eigentlich, spielt Rodrigo oder kann man Kamavinga, also sprich mit Rodrigo, wenn es drei Stürme mit Kamavinga für den Mittelfeldspieler, weil Valverde war auf der PK, also der wird starten, Modric groß rein und dann eben Casemiro nicht. Da bin ich gespannt drauf, weil Real Madrid hat ja die Vorteile, die waren jetzt erstmal spielfrei am Wochenende, City hat gespielt und eben auch das Rückspiel zu Hause, also ich glaube schon, dass Real Madrid da was reißen kann. Für Pep ist es vielleicht jetzt, Pep Guardiola ist es jetzt vielleicht noch schwerer zu berechnen ohne Casemiro. Da hast du so dieses Mittelfeld ein bisschen aufgebrochen. Das sind dann vielleicht nicht die ganz normalen Spielzüge. Also ich glaube schon, dass Real Madrid erstmal auf jeden Fall weiterkommen kann. Da glaube ich dran. Aber dass es auch im Hinspiel was geben könnte. Wie siehst du denn das Ding am Dienstag?
Was geben könnte im Sinne von, sie holen Unentschieden.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Glaube ich schon. Okay. City wieder eine Mannschaft, verteidigt hoch, rückt vielleicht ein bisschen auf, dann langer Ball auf Vinicius.
Naja. Man hat's ja gegen Atletico, aus Citys Sicht gegen Atletico gesehen, da hat Atletico zumindest in Halbzeit 1 die Real Madrid at PSG-Taktik gemacht, nämlich wir stehen hinten drin und machen gar nichts nach vorne. Ja, wirklich gar nichts. Ja. Aber wenn sie nach vorne was machen, dann gibt's schon Kontern. Also der eine Konter, den Griezmann dann läuft, den er warum auch immer nicht zu Ende läuft, obwohl er gegen Gündogan im Sprint ist, wo er eigentlich schneller sein sollte. Und dann gab's noch irgendeinen Konter, ich meine auch wieder über Griezmann, der dann, glaube ich, nicht zu Ende gespielt wurde richtig, weil der Pass nicht kam oder so. Aber zwei absolute Umschaltsituationen, wenn Real Madrid diese Konter fährt über Vinicius und Benzema. Ja. Ich sage, behaupte, die fahren das richtig zu Ende, das Ding. Und nicht hier mit Fehlpass und abbrechen, Lauf abbrechen, sondern dann brennt es lichterloh. Also sprich, eher defensiv, aber nicht so dumm defensiv wie gegen PSG, sodass du gar nichts nach vorne machst, sondern mit diesen Nadelstichen, mit diesen Umschaltsituationen, mit diesen Momenten, mit diesen situativen Angriffen, die sie auch in Chelsea grandios gemacht haben, wo sie es wirklich super, super rausgespielt haben, wo sie an sich geglaubt haben, die richtigen Lehren aus dem PSG-Hinspiel gezogen haben, wo sie viel zu defensiv waren und dann richtig gezeigt haben, hey Leute, ob wir auswärts spielen, das ist uns wurscht, ob ihr Chelsea seid, ist uns wurscht, wir machen unser Ding. Ja. Und so kann es auch gegen City klappen, nur City ist halt im Ballbesitz einfach nochmal viel krasser und vor allem auch im Gegenpressing nochmal viel krasser. Also das wird schon hinten dann auch herausfordernd. Aber du hast ja zum Beispiel auch gegen Atletico gesehen, so viel ist ja Man City gar nicht eingefallen im Hinspiel zu Hause. Im Rückspiel auch nicht, aber im Hinspiel.
Ja, gut, wenn 10 Atleti schon im eigenen Strafraum und so weiter, kann dir auch nicht viel einfallen, weil du hast eh schon den Ball im letzten Spieldrittel. Also, aber ja, hast schon recht, so wirklich was gerissen, irgendwie Löcher hier. Irgendwie. Da erhoffe ich mir dann auch mehr von Camavinga, von Valverde, falls irgendwie doch City ist ein bisschen passiver angeht, vorsichtiger, dass da auch dann Real Madrid ein paar Lösungen findet. Wichtig ist wie immer natürlich auch hinten Außenverteidiger, die wurden schon von Chelsea im Rückspiel ganz gut schwindelig gespielt, also da muss gedoppelt werden, da muss, dass das City gar nicht zu groß zu Überzahlsituationen kommt, die sind ja auch super schnell überall auf dem Platz und so weiter. Werden, glaube ich, krasse Spiele. Man tut sich schwer, das irgendwie einzuschätzen, weil City jetzt auch gezeigt hat, die müssen nicht immer offensiv und Gas geben, aber eigentlich, wenn City kommt und presst, hast du eigentlich mit großem Modric die pressingresistentesten Spiele, aber das hat in Paris so überhaupt nicht geklappt. Also, egal welchen Matchplan die Trainer haben, es kann auch komplett schief gehen und irgendwie, dass die Spieler einfach keinen guten Tag haben, aber maximal motiviert werden sie sein. Es ist Real Madrids große Mission, nach PSG, nach Chelsea, den nächsten Investorenclub rauszuwerfen. Auch deswegen hoffe ich sehr, auch wenn ich dann leiden muss auf der Hochzeit, nein, Spaß, Max, hoffe ich natürlich trotzdem, dass Real Madrid da wieder ein Ausrufezeichen setzen kann. Aber ja, wird schwierig. Was tippst du denn irgendwie für so ein Spiel?
Ja, ich bin nicht mehr so angetan von Man City. Die haben ihre Form, glaube ich, auch ein bisschen verloren. Natürlich gewinnen sie weiter etc. Aber gegen Atletico, beide Spiele habe ich ja über 90 Minuten gesehen. Das war nicht berauschend. Klar, Atletico brutal unbequem, erst recht in Europa. Alles gut, alles verständlich. Aber das war alles andere als überzeugend. Und nochmal, das war ja nur Atletico im Sinne von, die haben keinen Benzema, die haben keinen Vinicius, die einfach aus sehr wenig sehr viel machen können, weil sie so eine krasse individuelle Klasse haben. Die haben auch keinen Modric und keinen Kroos, die aus dem Fußgelenk absolute Traumpässe spielen können. Also die individuelle Klasse ist bei Real einfach wesentlich höher. Das Selbstvertrauen ist wesentlich höher.
Auch die Einheit als Team so.
Benzema ist in der Form seines Lebens. Wenn der eine Chance bekommt, der haut die halt rein. So. Ja. Und deswegen, kann ich mir wirklich vorstellen, dass Real was reißt. Hinspiel, vielleicht ein knappes 1-0 Man City, 2-1 kann ich mir vorstellen. Aber großer, großer Trumpf, Rückspiel im Bernabeu, weil da ist einfach alles möglich. Vor allem, da ist es ja möglich, dass sie weiterkommen, selbst wenn sie 70 von 90 Minuten nicht gut spielen oder unterlegen sind, weil sie einfach in ihren Phasen so stark sind und so an sich glauben können und so eiskalt und so routiniert und so abgezockt und so voller Selbstbewusstsein. Das hast du ja in beiden Spielen jetzt gesehen. Die können Real Madrid aus sehr wenig sehr, sehr viel machen und City wird was anbieten. City hat gegen Atletico was angeboten. Die hätten hinten raus noch das eine Tor kassieren können, dann geht's in die Verlängerung und dann sind die beieinander und kann Atletico absolut weiterkommen. Ich kann mir vorstellen, dass da wirklich was geht für Real Madrid. In Hin- und Rückspiel wohlgemerkt, weil Trumpf Bernabeu.
Ja. City hat jetzt schon gegen Liverpool auch mehrfach gelitten, gegen Atletico, hat jetzt kein spielfreies Wochenende. Also ich sage schon, Real Madrid wird auf jeden Fall ein 1-1 im Etihad Stadium holen und dann mal schauen, wie das dann fürs Rückspiel aussieht. Wir haben noch ein anderes Champions League-Duell natürlich. Noch mal mehr spanische Beteiligung, Villarreal gegen Liverpool. Wir haben sie eigentlich schon gegen Juventus so ein bisschen, das wird schon schwierig und gegen die Bayern, eigentlich nicht, ja, und irgendwie uneigentlich ist Emery doch weiter, aber jetzt Liverpool, vielleicht, weiß nicht, ob die bestinformste Mannschaft Europas, aber sind ja auch nur Zweiter in der Premier League. Auch deswegen so Vorteil Real, weil es für City geht's ja noch richtig um was, sie müssen noch beißen, aber eigentlich muss Liverpool das reißen. Oder?
Eigentlich muss Liverpool die Lehren draus ziehen aus dem Bayern-Villarreal-Spiel und das besser machen, natürlich. Villarreal wird ähnlich spielen. Sie werden natürlich, oder wahrscheinlich gleich spielen, sie werden natürlich versuchen, die 2, 3, 4, 5, 6 Konter mehr zu setzen als in München, wo es ja auch gar keine Konter gab bis auf den letzten. Da kam ja eigentlich schon, wenn man ehrlich ist, viel zu wenig offensiv von Villarreal. Davon muss mehr kommen in Liverpool an der Anfield Road, aber ich glaube, der Matchplan wird trotzdem der gleiche sein. Hinten gut stehen und kontern. Und dann ist die Frage, stellt sich Liverpool weniger blöd an als die Bayern, denen ja auch sehr wenig eingefallen ist und die 2-3 Chancen, die Bayern hatten, haben sie vergeben. Und ich glaube, da ist die individuelle Klasse bei Liverpool größer, weil es mehr Stürmer gibt als nur den einen, die treffen. Bayern, Lewandowski und Liverpool hat halt 4 Stürmer, ne? Mané, Salah, Diaz, Jota, die haben halt 4 Monster, die immer aus dem Nichts ein Tor machen können. Das ist der große Unterschied zu Bayern wie Real, dass mehr Klasse da ist, dass Liverpool auch in besserer Form einfach ist als die Bayern. Die Bayern-Form ist einfach nicht gut. Und an der Anfield Road, da ist halt auch nochmal was Besonderes. Ne? So, das Stadion einfach, das bebt ja auch. Grüße an mein Barca. Und deswegen sehe ich da schon Liverpool als Favorit, zumindest im Hinspiel dann einen Sieg zu holen. Aber wenn es eng bleibt, also nur ein 1-0-Sieg via Real, Liverpool oder 2-1 im Rückspiel, wenn Villarreal dann Gas gibt, da können sie die schon ein bisschen überrumpeln, so wie die Bayern, glaube ich. Also deswegen, es kommt aufs Hinspielresultat an. Liverpool wird das gewinnen, glaube ich, im Hinspiel, aber Rückspiel mal sehen, da könnte es kribbelig werden.
Liverpool hat so viele Spiele, wo sie dann gleich auch 3 Tore machen und eben nicht nur 1 und dann irgendwie verwalten, also könnte wehtun für Villarreal, aber es scheint nichts unmöglich für die. Ja, soweit das als bisschen Champions League Vorschau, wie immer. Danke für eure Unterstützung, für die Fragen auch von Niklas und Patrick. Unsere nächste Folge wird so am 2. Mai sein, nach möglicher Meisterfeier und dann eben jetzt den Hinspiel im Halbfinale. Haben wir noch was zum Abschied?
Nö. Glaube ich nicht. Glückwunsch an Betis, Glückwunsch an Recre. einen anderen Glückwunsch spreche ich dann höchstwahrscheinlich aller Voraussicht nach in der nächsten Folge aus. Den möchte ich weniger, auf den freue ich mich weniger, den aussprechen zu müssen, aber wird fällig werden. Genau, ansonsten,
bis nächsten Montag.
Bis nächstes Mal. Dir viel Spaß im Stadion beim
bei der Meisterfeier.
Bei der Meisterfeier, die dann passieren wird, genau.
Erstmal Dienstag überleben. Viel Glück nach Manchester an die Jungs. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao in die Runde.
Ciao, ciao. Servus.